Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Nutzer schauen mehr Videos, hören mehr Podcasts, lesen immer weniger Text, bleiben auf Facebook, bleiben auf Google, weil sie überall ihre tollen Boxen anzeigen. Wir erreichen die Leute immer weniger mit unseren eigenen Websites. Der Olaf Kopp und ich, wir klären heute, wie wichtig die Website ist und der Content da drauf und in welchem Format wir den Content bringen. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Hallo Olaf. Je nachdem, wann ihr das heute hört.
Guten Abend müssen wir jetzt. Abend.
Wir sind heute Abend und wir haben was zu feiern. Der Olaf hat nämlich 1000 Follower mehr auf seiner Twitter-Liste, hat er im Vorfeld erzählt. Vielleicht noch, wenn wir schon bei Social Media sind, ein kurzer Schwenk auf das Thema. Der Olaf geht international, wird zum Promi jetzt, zum RT-Promi.
Ich habe die internationale Community für mich entdeckt. Mir hatte vor einem Jahr ein Kumpel hat mich angesprochen, warum schreibst du dein Content nicht auf Englisch? Und ich habe immer gedacht, so, boah, ja, voll der Akt und will ja wahrscheinlich eh keiner lesen. Irgendwie war schon frustriert, eh ein bisschen frustriert, dass in Deutschland meine Themen doch, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Hm. Und ja, international habe ich Menschen getroffen, die ähnlich begeistert von diesem Thema semantische Suche und ERT sind wie ich und haben mich mit offenen Armen empfangen und haben mir Türen geöffnet, haben mich protegiert, haben mich anderen Leuten vorgestellt, haben mich gefördert. Sowas kannte ich aus Deutschland bisher noch nicht.
Ja, da gibt es diese Stutenbissigkeit hier oder
ja, in Deutschland musste ich mir das alles ziemlich viel selber erarbeiten, gefühlt, und diese Reputation. Und irgendwie flutscht das da international viel besser. Und ich bin jetzt in der internationalen SEO-Community zumindest angekommen. Noch nicht in der Content-Marketing-Community, aber in der SEO-Community. Und ich bin begeistert, wie offen dort die Szene ist und die Szene nicht, ich nenne es mal die Community ist im SEO-Bereich. Also ich bin geflasht und dadurch ergeben sich halt gerade ganz andere Möglichkeiten. Ich finde halt international statt, die Beiträge und Grafiken wandern um die Welt. Ich bin happy.
Cool. Ich meine, also ich fand es zum Eintritt ein interessantes Thema, weil jeder von uns, der auch bloggt, könnte sich ja auch überlegen, mal mehr auf Englisch zu machen, oder? Gut, ich mache jetzt zurzeit viele Videos, also auf Englisch, glaube ich, traue ich
mir. Wenn es natürlich Sinn macht, man muss gucken. Ich glaube, für uns wird es mir auch die Frage gestellt vorhin, ob das für unsere Agentur Neugeschäft bringt. Es bringt für unsere Agentur erstmal direkt kein Neugeschäft, aber es ist, ich habe ja für mich als Erfolg definiert, wenn ich andere Leute inspirieren kann, dann ist das Erfolg für mich. Und wenn ich das für viele Menschen machen kann, ist das mehr Erfolg, als wenn ich es nur für wenige Menschen machen kann. Und international hast du halt natürlich auch, ne, weil jeder Englisch spricht oder Englisch auch lesen kann, hast du halt eine viel größere Reichweite, ne, wenn du gute Sachen schreibst. Und das zeigt sich halt, ne? Also ich habe den direkten Vergleich, kriegen meine englischen mein englischer Content einfach mal 20 bis 30-fach so viel Traction wie in Deutschland. Ne? Das ist halt.
Ja.
Und du lernst halt Leute kennen, wo die du vorher nur so aus von den Konferenzen und so kanntest, die dann dich auf den Schirm kriegen und dich auch jetzt wie bei Mary Haynes, die mich jetzt in ihren Podcast eingeladen hat. Das ist schon geil. Ich war eigentlich schon so ein bisschen so nach dem Motto, ich werde irgendwann mal den SEO-Kram auch mal hinter mir lassen, aber das gibt mir jetzt nochmal so ein bisschen. Ja. Einen Afterburner quasi.
Cool, weil du hast ja auch gesagt, so, da geht es um die Sachen, während hier Leute noch über irgendwelche SEO-Title-Optimierung reden, geht es da um das, worum es halt in den nächsten Jahren nur noch gehen wird. Und
aber Google verändert sich schon, bloß das kriegen die wenigsten mit, weil das ein schleichender Prozess ist. Es ist nicht so wie so ein Core-Update, wo man direkt von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere was sieht. Das ist ein dieses ganze Thema Semantik und semantische Suche läuft schon seit Hummingbird im Hintergrund ab und wir kriegen immer nur Stück für Stück davon was mit und es geht so lang, schreitet so langsam voran, dass man es halt nicht direkt fassen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Problematik an dem Thema, dass es nicht so fassbar ist und deswegen auch nicht so konkret ist und deswegen von vielen auch so ein bisschen missachtet wird. Aber immer mehr, gerade im amerikanischen Raum, sehe ich halt immer mehr Leute, die halt da sich reinarbeiten und ob es eine Lily Ray oder jetzt auch die Mary Haynes, Bill Slavsky macht das ja schon Ewigkeiten, Bill Slavsky ist einer meiner Inspirationsquellen selber gewesen und der protegiert mich jetzt international auch so ein bisschen und supportet mich und das ist natürlich geil zu sehen, weil da gibt es kein Konkurrenzdenken oder so.
Vielleicht arbeiten sich da immer mehr Leute rein wegen des Wesens der Google des Google Marketings, nenne ich es jetzt immer mal ganz blöd, oder Suchmaschinenmarketing, weil früher, als es halt irgendwo ein paar Spinner drüber geredet haben, wo man sich Links erschleichen kann, auf welchen Uni-Seiten, da war das vielleicht für die Leute noch ein bisschen schwer zugänglich. Aber jetzt geht es ja immer mehr darum, dass ich mein Unternehmen tatsächlich sichtbar macht. Du hast vorhin ja von dieser Gruppe, wenn ich zum Thema X Bekanntheit erlangen will, zum Thema Rasenmähen dann, oder Rasenmäher oder Garten, muss ich auf diesem und diesem und diesem und diesem Magazin, Website vorkommen, um aus Sicht von Google Reputation zu haben.
Du musst zum Circle gehören.
Genau.
Und ich glaube, da wird es immer mehr hingehen. Du musst in einem bestimmten Circle stattfinden, sei es mit Verlinkungen oder Mentions oder sonst was, um dazu zu gehören, um das Anrecht zu haben, mit deinen Dokumenten auch hochzuranken.
Genau.
Und ich glaube, da geht's halt, das ist ja das EAT-Prinzip auch so ein bisschen. Und da geht's halt hin. Natürlich gilt das auch und deswegen, weil ich vorhin gesagt habe, für die Agentur bringt das direkt keinen Umsatz, aber für mich als Person und für meine Reputation, für mein persönliches EAT, für mich, aber auch als auch für die, weil ich affiliated mit der Agentur natürlich bin, wirkt sich das, ist das ein direkter Übergang. Ja, ja. Das, alles, was ich tue an Reputation und EAT für mich selber, wirkt sich auch nicht nur für Google EAT-mäßig auf die Marke Aufgesang aus, sondern natürlich auch für den Markt da draußen und die Menschen da draußen. Ne?
Ja. Genau.
Dieses Verständnis, ne, das ist halt wichtig.
Worauf ich raus wollte, war mehr, das ist jetzt nicht mehr so Kindergartengeplapper, so wie viele Links und wie viele Keywords muss man in seinem Text eigentlich stehen haben, sondern SEO wird halt jeden Tag mehr zu richtigem Marketing und PR. Das meine ich nicht.
Richtig.
Und deswegen
decken von mehr Leute für sich. Ich habe vor 7 Jahren einen Beitrag geschrieben, Digital Branding, warum SEO nicht mehr reicht oder irgendwie sowas, wie hieß war der Titel, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr so zusammen. Oder digitaler Markenaufbau, warum SEO nicht mehr reicht. Und genau das habe ich vor 7 Jahren gesagt, dass es dahin gehen wird, dass SEO immer oder Rankings bei Google immer mehr durch Marketing und PR beeinflusst wird. Und das tritt halt heute mehr denn je ein und es war ein schleichender Prozess. Ich habe diesen Beitrag vor 7 Jahren geschrieben.
Ja, okay. Zur Zeit, wo noch Texte gelesen wurden. Heute ist das ja anders. Heute lesen wir ja nicht mehr, haben wir zusammen auch schon festgestellt. Aber irgendwie kommt man ja am Text trotzdem noch nicht vorbei. Hm? Also ich habe mir einfach mal so du hast die These du hast coole Statistiken dabei.
Ja.
Mit denen mal an, oder?
Zeige ich mal kurz auf, dann den Zuhörern erklären wir dann mal, was da abgebildet ist. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Alle, die bei YouTube gucken, können jetzt auch was sehen.
Mein Puls.
Hoffe ich doch zumindest. So, jetzt müsste man die...
jetzt sieht man was,
ja. Sehen, ja.
Mein Puls schnellt jetzt nach oben als Texter.
Naja, erstmal ist ja interessant, dass wenn man sich mal Statista-Studie anguckt, von welche Informationsquelle nutzt du, um dich im Internet zu informieren, dann ist Suchmaschinen immer noch ganz weit vorne. Das ist gut für uns textorientierte Content-Produzenten, weil Suchmaschinen halt immer noch sehr textlastig sind und funktionieren. Ne? Aber sie wollen halt auch immer mehr dahin, Bilder und Videos zu verstehen oder aus Podcasts, aus Audiospuren halt Informationen zu ziehen. Ne? Dahin geht ja Mom. Aber derzeit ist es halt immer noch so, dass Google sehr viel Text braucht, um eine Relevanz festzustellen. Und deshalb ist es gut, dass sich immer noch viele Menschen über Suchmaschinen Informationen besorgen. Aber an zweiter Stelle gleich mit kommen die sozialen Netzwerke und an dritter Stelle Videoportale, insbesondere YouTube. Ne?
Wobei ich noch nicht so ganz verstehe, warum soziale Netzwerke ist gleich weniger Text ist, weil ich bin jetzt ja seit ein paar Monaten auch auf LinkedIn. Und das ist ja eigentlich eher so eine, was ich da mitkriege von euch Influencern, so eine Romanschreiberei.
Nee, du bist ja, also wenn du mal diese sozialen Netzwerke haben ja, Facebook ist da am lapidarsten, aber LinkedIn hat eine Textlängenbeschränkung in den Posts. Du kannst, ich weiß es nicht genau, wie viel Zeichen du da schreiben darfst. Du hast auch mal eine Beschränkung, du kannst da eben keine Romane schreiben. Und bei Twitter ist es ja noch krasser, ne? Zum Beispiel. Da hast du ja nur, du kannst zwar diese Threads aufmachen inzwischen bei Twitter, die sind aber sehr verwirrend, aber die Social Media und diese Romane, von denen du sprichst, die dir wie Romane vorkommen bei LinkedIn, die funktionieren reichweitentechnisch aber auch nicht so gut wie kurze, knappe Memes, Videos, kurze, irgendwelche Bilder, die funktionieren einfach besser als lange Texte bei LinkedIn auch. Und die, und ja, da, da, und wenn wir jetzt überlegen, früher hat man ja Social Media immer ganz gerne als Distributionskanal für seinen Content benutzt, wo dass man also einen Beitrag zum Beispiel über Facebook geteilt hat und dann in der Hoffnung, dass dann Leute auf den Link klicken und auf deinen Website-Content stoßen.
Genau.
Aber da gibt es eine weitere Statistik von Growth Bagger, heißen die, Growth Badger.
Growth
Auch
Badger.
nicht, bin ich in der Recherche darauf gestoßen in 2020 und das zeigt auch ziemlich deutlich, dass Social Media als Traffic-Lieferant keine nicht richtig große Rolle spielt. Obwohl Social Media ja ein riesiger Gatekeeper ist mit den
Ja.
großen Plattformen wie Facebook, LinkedIn etc.
Ich habe
Aber
da, glaube
da.
ich, das Ende miterlebt davon. Ich erwähnt euch in jeder Sendung mein Psycho-Burnout-Blog herz-bis-kopf.de aus meiner Burnout-Phase und da sind ja viel so Psychothemen drauf, so wie sorge ich dafür, dass es mir besser geht. Und da habe ich mal Facebook-Anzeigen geschaltet. Ich glaube so 2018, 19, habe immer einen po Artikel gepostet, 10 € Anzeigen drauf, bisschen an der Zielgruppe rumgespielt. Und dann hatte ich echt auf einem Artikel zum Teil 200, 300, 400 Leser für 10 €. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, ich habe das Ende miterlebt, wo das dann.
Ja, aber mit Paid geht es noch, weil da kannst du deine Reichweite aufrechterhalten. Wenn du organisch in den Social Networks stattfinden willst, brauchst du ja Engagement. Also die Leute
Nee, das war paid.
müssen interagieren,
Das war bezahlt.
damit du für organische Postings überhaupt Reichweite bekommst. Und man muss dazu sagen, es wird ja auch gemunkelt, dass externe Links, wenn sobald du einen externen Link in deinem Posting hast, wird der abgewertet oder du bekommst weniger Reichweite,
Ja, aber wie gesagt, bei mir
weil die
ging.
Social Networks kein Interesse haben daran, dass die Leute das Social Network verlassen und sie
Ja.
wollen, du solltest, die wollen sind eigentlich, wollen die, dass du sogenannten Social Content produzierst, also Content, der direkt auf dem Social Network konsumiert werden kann.
Ja, das war aber nicht immer so. Also das wollte ich jetzt sagen,
Ja.
2019 habe ich eben, wie gesagt, paid, 10 € gepaid, und dann mit den 10 gepaidten Euros echt zum Teil so 200, 300, 400 Leute auf meinen Artikeln gehabt. Und das ging dann mehr oder weniger vom einen Monat auf den anderen immer zäher und immer zäher und dann habe ich es sein lassen.
Also die Leute wollen, also ja, die Social Networks, die wollen halt nur ungerne, ne? Deshalb hast du ja auch die Möglichkeiten, jetzt Livestreams nicht nur bei YouTube zu machen, sondern auch bei LinkedIn direkt. Und die bieten ja immer mehr Möglichkeiten an, dass du Content auf den Social Networks selber produzieren kannst, ne? Und das ist halt so ein bisschen, deshalb Social Media als Traffic-Lieferant verliert halt immer mehr an Relevanz, ne? Das ist halt, zeigt diese Studieuntersuchung auch ganz gut. Dann habe ich noch eine eigene Umfrage gemacht und es war ganz spannend. Die läuft auch auf der Website immer noch, weil wir waren teilweise auf Statista die Mengen der Befragten zu wenig da war, also unter 100 und so. Ich muss schon, um eine statistisch valide Aussage machen zu können, muss ich schon Datensätze im dreistelligen Bereich haben, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Und ich habe über verschiedene Plattformen halt Umfragen gemacht, unter anderem über unsere Website, unter anderem bei LinkedIn, unter anderem bei Twitter und ich habe auch als Kontrollgruppe quasi meine Kollegen befragt und Kolleginnen in der Agentur. Und zwar mit der Frage, was sind deine wichtigsten Quellen, um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben? Und da siehst du siehst es, was rausgekommen ist, Social Media an eins, an zwei, Suchmaschinen knapp vor Podcast und YouTube und an drei dann Feedreader und Newsletter.
Wobei, ich wundere mich, Olaf. Ich meine, ich will es ja nicht in Frage stellen, aber ehrlich gesagt, ich gehe auf Facebook, gucke, hat jemand geliked, dann like ich vielleicht ein, zwei andere Sachen und dann bin ich wieder weg. Bei LinkedIn ist es dasselbe. ich krieg diese Glocke an, dann werden mir 10 irrelevante Benachrichtigungen angezeigt. Manchmal ist eine relevante dabei, wo ich so, ah, das interessiert mich. Aber also bei mir ist es dann schon eher YouTube oder Podcasts, ja, aber Social Media wundert mich ehrlich gesagt.
Da, ja. Also du musst doch nicht, du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt halt die Welt ist halt nicht schwarz oder weiß, sie ist
genau. Blau.
Also ne? Und deswegen ist es wichtig, und jetzt zeige ich dir noch eine weitere Statistik, und zwar im Vergleich, es ist wichtig, wo du so eine Umfrage machst. Die Umfrage bei Twitter und LinkedIn, da ist Social Media ganz weit Abstand vorne.
Genau,
weil sie natürlich in dem Kontext Social Media stattgefunden hat. Da hast du natürlich so Social Media Heavy User, die dort bei der Umfrage mitmachen. Bei der Umfrage über unsere Website-Nutzer, wo viele über Suchmaschinen-Rankings auf uns gestoßen sind, weil wir so gut ranken, die gerade selber gegoogelt haben, die geben an Suchmaschinen mit Abstand. Also es ist genau umgekehrt. Wo sie sich hier relativ ähnlich sind, ist es bei Podcasts und YouTube. Also machen wir hier gerade alles richtig.
Ja, genau. Die sind immer so in der Mitte. Also ich würde echt gerne mal mit jemandem reden, der sagt, ich beschaffe mir bewusst Informationen auf Social Media. Das würde mich echt mal interessieren, wie das abläuft. Weil das ist ja eher so ein, ich mache den Mund auf und schaue, ob eine Fliege reinfliegt, mäßige Recherche, wenn ich auf Social Media bin.
Ja, es hängt aber du folgst halt Leuten zum Beispiel, wo du denkst, dass die gute Informationen für dich haben, und deswegen folgst du denen ja und bist in dem Netzwerk und denkst, dass da sie dich mit guten Informationen versorgen. Ne? Was noch viel krasser ist, und das finde ich gesellschaftlich ein Problem, ist, dass, und wenn man das jetzt mal sieht, wo also die Menschen bewegen sich ja offensichtlich sehr stark auf Social Media. Da bist du vielleicht eine Ausnahme, muss man sagen, inzwischen schon. Also ich selber bewege mich mehr auf Social Media als auf irgendwelchen Websites.
Mhm. Und hauptsächlich auf der Wortliga-Textanalyse.
Natürlich. und diese Statistik, die wir hier sehen, zeigt ja, dass inzwischen die Meinungsbildung mehr durch Internetquellen beeinflusst wird als durch Fernsehen, Radio, Tageszeitung, Zeitschriften. Das bedeutet aber umgekehrt, wenn ganz viele Leute Social Media benutzen, bedeutet das, dass Social Media analog dazu einen großen Impact auf die Meinungsbildung hat. Und das ist aus gesellschaftlichen Gründen halt ein Problem, ne?
Weil
im Social Media halt doch sehr viel oberflächlicher Scheiß stattfindet.
Ja.
Ne? Und gerade
sehr
auch, schlecht fundiert recherchierter Kram halt.
Ich wollte gerade Gehirnfurz nennen, aber man kann auch schlecht recherchiert und unfundiert sagen, ja.
Ja, genau. Und wir sehen auch noch eine andere Tendenz. Neben dieser Plattform-Tendenzen gibt es Tendenzen Richtung snackable Content. Deshalb sind solche Plattformen wie TikTok extremst beliebt. Bei mir jetzt nicht. Bin nicht auf TikTok. Aber die Generation, die jetzt 20 sind oder Mitte 20 sind, die haben gar keinen Facebook-Account mehr, die meisten. Sie haben dafür einen TikTok-Account.
Ja, oder Instagram, ne? Also dieses.
Instagram. Und die Charakteristik von Instagram und TikTok ist sehr visuell, Video und Bilder, kurz und knapp.
Ja.
Und das ist auch die andere Tendenz, die man sieht.
Ja, bei TikTok spielt Text ja zum Teil gar keine Rolle mehr. Vielleicht ist da noch irgendwie so ein Wort zu sehen in so einem Video. Bei Instagram sehe ich jetzt immer öfters, je mehr ich Instagram benutze, dass es halt so 10 Bilder sind und da kannst du halt durchwischen und dann steht immer ein Bild
drauf. Da steht dann Text drauf. Das kannst du auf LinkedIn auch machen mit so Slides. Das sind diese Slides, die du durchgehen kannst. Da findet Text statt, aber immer nur ein Satz, ne? Oder maximal 2 Sätze so.
Ja, und das ist ja auch wohl die maximal snackable
Darstellung. Und das ist snackable. Die Leute sind auf Social Media gewohnt, schnell einzelne Content-Pieces zu konsumieren.
Ja.
Und du kriegst sie, und jetzt ist die Herausforderung, wenn wir jetzt Website-Content haben, wir wollen Aufmerksamkeit für unseren Website-Content, und wir wissen, dass ganz viele sich, meinetwegen, wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe sich viel auf Social Media bewegt, bedeutet das halt, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich snackable Content bereitstelle, der heiß macht auf meinen Longform-Content auf meiner Website.
Ja.
Um irgendwie diesen Klick zu bekommen, dass jemand meine Website besucht. Weil nur einfach wie früher einen kurzen Text schreiben, den Link da reinklatschen und hoffen, dass wer draufklickt, das funktioniert nach meiner Meinung immer weniger.
Also ich merke es auch schon ein bisschen, dass zum Teil Leute auf Facebook und LinkedIn meine Videos liken, ganz viel, also mal innerhalb von 1-2 Stunden, aber die Views, die spiegeln das nicht wieder. Also viele liken es halt dann auch wegen des Titels oder so oder wegen des Themas oder vielleicht, weil sie mich mögen oder zumindest nicht ganz scheiße finden, aber sehen sich das Video tatsächlich nicht an. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, weil sie ist es sehr oberflächlich. Deshalb funktionieren ja auch diese Memes so gut. Da kann ich kurz mal ein Like dalassen oder drunter schreiben, toll gemacht, haha, witzig. Mhm. Und das passiert leider viel im Social Media und dadurch zerschießt, damit kommst du natürlich in so eine Bubble rein, das ist ja dann die Bubble-Problematik, dass du nur noch Content von Leuten angezeigt wird, die so einen oberflächlichen Kram posten und die Leute, die sich wirklich Mühe geben und gut recherchierte Postings machen, die kriegen dann weniger, die klicke ich vielleicht dann nicht an, weil es halt nicht so schnell geht, weil ich mich da ja mal ein paar Minuten vielleicht eine Minute oder 2 Minuten mit dem Post beschäftigen muss und nicht nur 8 Sekunden, der bekommt dann weniger ab und bekommt auch weniger Reichweite und so entsteht halt dann auch so eine Bubble-Problematik. Ne? Mhm. Also schaffe ich mir ja selber damit eine oberflächliches Netzwerk an das Informationen postet, die doch relativ wenig Nutzwert haben.
Weißt du, was mich interessieren würde, Olaf? Mhm. Also wir wollen jetzt für unsere Zuhörer rausstellen, worauf sie sich jetzt ein bisschen stürzen sollen oder überlegen wollen, schreiben wir vielleicht nicht mehr 10 lange Blogartikel, sondern 9 und dafür ein paar snackable Dinger, die dann unsere Blogartikel...
Wir müssen in Kampagnen denken. Wir müssen in Kampagnen denken, aus einem Longform-Content oder auf einem Content, der auf meiner Website stattfindet und dann in einzelnen Content-Pieces, die gemacht sind für die meinetwegen für die Social-Plattform, wo sich meine Zielgruppen bewegen, wo ich Leute abholen will.
Genau, das wäre jetzt die Reaktion drauf, wenn man dieser Sache einfach glaubt, snackable, irgendwie immer weniger Aufmerksamkeit oder weniger Traffic. Aber was ich mich frage, ist, also wir können nicht sagen, dass wir auf unserer Website weniger Traffic haben. Also zumindest auf der Wortliga nicht. Mich würde mal interessieren, ob der Traffic auf Websites denn weniger wird oder, das wäre nämlich meine zweite Gegenthese, ob nicht einfach wir alle immer mehr online sind, sozusagen, da kann es so super viel auf Social Media stattfindet, super viel auf Snapchat, wie heißt's alles? Bumble, Tinder, nee, das ist was anderes, TikTok, aber zusätzlich der Traffic von den Websites gar nicht weniger wird, weil einfach die Leute immer mehr im Internet rumhängen. Keine Ahnung, wäre noch mal eine These. Hast du da irgendwelche Zahlen zu Gesamtnutzungs-Surf-Verhalten oder gibt es da
nicht die eigentlich müsstest du ja eine Übersicht
haben,
wie sich die Traffic-Ströme im Internet verteilen.
Das weiß jetzt nur Google, ja. Wir müssten den Website.
Google ist ja noch der beste Gatekeeper, weil Google funktioniert in erster Linie noch. Google verteilt Traffic wenigstens noch. Mhm. Ein Social Network verteilt ja immer weniger Traffic. Sprich, dort, die binden immer mehr Traffic. Google versucht zwar auch durch die Boxen, Featured Snippets etc., aber die Charakteristik von Google ist immer noch, dass du irgendeinen Link klickst und dann auf eine Website gelangst. Bei Social Networks geht es immer stärker im Fokus darum, die Leute auch im Social Network zu halten. Mhm. Und weil das ist natürlich der Kampf um die Aufmerksamkeit, weil jeder natürlich gerne Traffic monetarisieren will, davon wollen die ja leben. Und das heißt, je länger sie auf meiner Plattform stattfinden, sich bewegen, desto mehr potenzielles Geld kann ich verdienen mit denen.
Ja, also wenn wir jetzt, ich will jetzt mal konkret machen, wenn man jetzt zum Beispiel meinen Herz bis Kopf Blog nimmt, ne, Thema glücklich sein, Work-Life-Balance, was auch immer, Traffic geht zurück seit Jahren, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Ich mache aber auch nicht viel. Wenn ich das professionalisieren wollte, das Ding, vor der Entscheidung stehen, mache ich ganz tolles Olaf Kopp EAT-SEO, also veröffentliche wieder mehr Gastbeiträge, werde zur Mega-Autorität wie nennen sie es?
Influencer.
Wenn man mit Leid besser umgehen kann, du weißt sicher das Stichwort. Also auf jeden Fall.
Mit was Resilienz umgehen kann?
Mit Leid. Resilienz.
Resilienz.
Also zum Resilienz-Experten und kriegt dadurch wieder mehr Traffic von Onkel Google. Oder entwickle ich eine Strategie für Facebook, um da so richtig viel Aufmerksamkeit zu bekommen und da mein E-Book zu verkaufen.
Und da siehst du ja diese ganzen Coaches, da kann man jetzt halten von was man will, ne? Aber diese ganzen Coaches, die haben oft gar keine Websites mehr. Die bauen sich ihre Reputation in Instagram und in LinkedIn meinetwegen, je nach Thema. Da geht's, die haben gar nicht mehr den Fokus auf eine Website. Wir haben ja früher immer gesagt, auch im Content Marketing, bau dir deinen eigenen Content auf, versuch darauf zu achten, dass du dich abhängig von den großen Gatekeepern machst im Endeffekt.
Ich hätte jetzt gerne Martin Missfeld hier und würde mit ihm mal über seine Brillenseite sprechen, weil so eine geile Seite, also ich finde, ich will jetzt nicht irgendwie, ich habe es ihm letztens auch persönlich schon gesagt, der macht so schöne Websites, der Martin, also ich kenne nur diese eine, glaube ich. Das ist so eine coole, übersichtliche Seite, wie so ein kleines Wiki über Augenlasern, glaube ich, war es. Kennst du die auch? So cool, das kann man auf Social Media, glaube ich, gar nicht abbilden, aber es würde trotzdem Sinn machen, wenn er eine Facebook oder was auch immer LinkedIn-Seite zum Augenlasern aufbaut, weil ihm Traffic abhanden geht ansonsten.
Also Facebook, ich würde heute keinem mehr empfehlen, auf Facebook was aufzubauen, weil ich glaube, Facebook ist in 5 Jahren tot.
Facebook ist einfach mal mein Beispiel, weil ich
Internet-Rentner bin. Aber das ist halt immer die Gefahr, Social Networks haben eine Halbwertszeit. Kein Social Network wird länger als 10, 20 Jahre überleben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Außer YouTube
ist für mich kein reines Social Network, sondern das ist so eine Mischung, aber es ist nicht, es ist eine Suchmaschine, es ist eine Videoplattform, es ist ein bisschen deutlich mehr als ein Social Network.
Ich glaube, was ich auch halten würde, ist Google Plus. Google Plus ist einfach, Google ist eine Suchmaschine, die werden nie pleite gehen und Google Plus wird es dafür für immer.
Aber Google Plus ist ja ein schönes Zeichen. Es ist gar nicht
3 Wochen.
Google Plus hat es nur noch nie geschafft, den Break-Even zu erreichen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, also das Facebook ist jetzt gerade, die Facebook-Nutzerzahlen steigen nicht mehr. Ich glaube, das ganze Thema, also ich habe auch keine Meta-Aktien, deswegen würde ich auch nie kaufen, weil ich glaube, das Ende ist absehbar.
Die leben ja von WhatsApp Phishing-Daten weiterverkaufen Aktion.
Ja, oder von Spam-Profilen, die ja in der letzten Zeit extrem zugenommen haben bei Facebook. Mhm. Also dadurch halten die wahrscheinlich ihre Nutzerzahlen noch.
War nicht Twitter auch subventioniert vor allem und wäre schon längst pleite gewesen ohne.
Twitter wird wohl gerade von Elon Musk gekauft.
Mit den Autos und Satelliten.
Mit den Autos, ja, Tesla Musk. Der kauft gerade Twitter.
Okay. Mensch, ich wollte Twitter kaufen.
Wenn du die 44 Milliarden auf dem Konto hast, hättest du die ins Rennen schmeißen können.
44 Milliarden teure Geisterstadt. Wobei, es gibt immerhin die 4000 Follower, die du hast. Die gibt's.
Ja, das stimmt nicht. In Deutschland ist Twitter nicht verbreitet, aber international ist Twitter eine Macht.
Ich finde ja auch Twitter nach wie vor ein geiles Konzept. Würdest du Twitter empfehlen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder ist es so nischig, zielgruppenabhängig?
Twitter, die hängt immer vom Land. Also für Deutschland finde ich Twitter nur in Nischen interessant, in bestimmten. International hat Twitter eine ähnliche gesellschaftliche Breite wie Facebook. Ich glaube, Twitter wird Facebook überleben. Ja. Wenn Elon Musk jetzt nicht irgendeinen komischen Kram da macht.
Wenn er das nicht mit einem Tesla platt fährt, ja. wir wollten ja noch über Text reden, weil Text spielt dabei immer weniger Rolle. Also
für Suchmaschinen auf jeden Fall noch. Wir müssen ja, um ranken zu können, um Traffic aus Suchmaschinen zu kriegen, brauchen wir Text.
Nee, Rolle meinte ich jetzt bei TikTok, bei Instagram, wobei da immer überall ja auch Text mit Long Copy oder wie man es immer so schön nennt, lange Texte spielen auf den ersten Blick da eine kleinere Rolle bei diesen Social Media Affären. Und du hast gesagt, ich soll mal eine Verteidigungsrede für Text vorbereiten. Ich habe mich halt gefragt, denk dir einfach Text weg, wenn du irgendwie auf einen Shop gehst und was kaufst, wenn du dich informierst über irgendwas, wenn du was suchst, also ja, das Prinzip Suche oder wenn du recherchieren ist auch ein Synonym für suchen. Also da ist einfach für mich ich kann mir Text nicht wegdenken. Ich krieg's einfach nicht hin. Nicht, weil wir eine Textagentur auch sind oder ein Textanalyse-Tool haben, sondern ich krieg's nicht hin, mir das ohne Text vorzustellen. Du? Also ein Internet nur mit Video. Ich habe vor 10 Jahren schon gehört, in x Jahren wird 90%, 80%, 70% des Internets mit Video dominiert sein. Also ja, wenn ich meine Kette selber wechseln will, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an, dann lese ich mir keinen Beitrag durch. Aber ich lese mir dann vielleicht trotzdem noch die Description durch oder ich lese mir dann halt irgendwas anderes in dem Kontext durch oder die Beschreibung von der Kette nochmal. Also ich kann es mir zumindest nicht ohne Text vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo mehr in Ergänzung mit Video tritt. Der David, mein Geschäftspartner bei der Wortliga, hat gesagt, dass für ihn, das glaubt er, hochwertiger Text, richtig geil ergänzt mit Videos und Bildern und so weiter, halt immer unersetzbar sein wird. Oder richtig geiler Ratgeber oder so, mit richtig coolen Tabellen, was weiß ich was drin, der ist immer eine auf Augenhöhe zu einem coolen Video oder so. Weil du es einfach gut, weil es dir einfach hilft, weil es hilfreich ist, nützlich.
Also ich bin ja bekannt für meine ellenlangen Texte und ich mag das immer noch ausführlich zu schreiben und fundiert zu schreiben, aber mir blutet natürlich das Herz, weil ich sehe diese These, die ich da aufgestellt habe, um diesen Blogbeitrag ja auch zu schreiben, von dem das alles ausging mit dem Vortrag jetzt letztens und so, der ist ja entstanden aus einem Gefühl. Und zwar dem Gefühl, dass immer weniger Menschen meinen Content konsumieren.
Aber vielleicht ist es ein Gefühl oder hast du es gecheckt?
Ich hätte es vielleicht mal, es ist ein Gefühl, es verbreitet sich auch, es erreicht weniger Menschen in Social Media. Es ist so ein Gesamtgefühl irgendwie. Weniger Klicks, weniger Likes, teilt sich schlechter. Ich mache natürlich auch teilweise so Nerd-Kram, aber und wahrscheinlich findet jeder sein Thema eh am wichtigsten irgendwie gerade und es kann dann nur enttäuscht werden, warum andere das nicht so wichtig finden. Ja. Aber irgendwie ließ mich das nicht los, dass ich sehe es ja auch an mir selber. Ich tue mich wahnsinnig schwer, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren noch langen Text zu konsumieren. Und ich halte es einfach nicht mehr durch von meiner Aufmerksamkeitsspanne, die ich mich da festzuhalten und so lange dran zu bleiben. Und das kommt halt auch noch dazu. Aber selber schreibe ich irgendwie 3000 Wörterbeiträge. Da habe ich mir so gedacht, ey, deine Beiträge würdest du wahrscheinlich auch nicht durchlesen. So, da würdest du gar nicht schaffen. Und das ist, da blutet mir natürlich auf der einen Seite das Herz so. Da muss ich aber auch umdenken langsam so. Weißt du, das ist halt.
Ich glaube, das glaube ich nicht, sondern das ist so, das kommt immer auf den Menschen an, ja. Wenn du dich über eine Risikolebensversicherung informieren willst und da gibt's einen Text, der dir wirklich verspricht, der klärt alle deine Fragen. Dir geht's um deine Familie und du willst die absichern. Dann glaube ich schon, dass du das durchliest. Ich glaube schon, dass, weil ich es auch an mir selbst bemerke, dass die Aufmerksamkeit, also du wirst dann immer, also wir werden immer ungeduldiger, ich werde immer ungeduldiger mit Sachen. Ja. Das heißt, die Texte, Videos, was auch immer, müssen immer besser auf den Punkt kommen und interessanter sein, bessere Geschichten. Also ich hab mehr das Gefühl, man muss sich immer mehr anstrengen, also guten, besseren, aufregend ansprechenden, emotionaleren Content produzieren, egal ob Text oder Video.
Und sich ganz genau überlegen, was kann ich weglassen?
Was kann ich weglassen? Ich habe schon vor ein paar Jahren immer gesagt, alles über 1000 Wörter liest doch keiner mehr. Da bin ich halt von mir selbst ausgegangen, auch stark. Aber ich würde immer schauen, wenn ich jetzt, wir machen auch ab und zu mal, sagen wir dem Texter, schreib mal einen Artikel für unseren Blog. Hier hast du 5 Minuten Audio-Briefing und dann labert der David nicht irgendwas ein. Und wenn es viel länger als 1000 Wörter hat, dann habe ich immer ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich weiß es oder mir denkt, das liest doch keiner. Wer liest sich das denn durch? Das liest sich jemand durch, wenn du, also wir bringen einen neuen Kurs raus für Texter, also so wie für Texter, für Selbstständige, wie mache ich mich oder wie halte ich mich selbstständig, wie baue ich Stammkunden auf? Und da haben wir einen Premium-Artikel drin. Den hat davor fast niemand gelesen, weil der ein bisschen nischig ist. Das ist so eine Akquise-Methode für Texter. so eine Content-Marketing-Methode. Ziemlich cool. Und der ist im Premium-Bereich drin. Der hat, glaube ich, 1500 Wörter. Mhm. Den lesen sich die Leute schon durch, weil das ist halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es machst. Aber das ist nicht der Einstieg. Da komme ich jetzt eigentlich auch wieder auf das zurück, was du gesagt hast. Snackable am Anfang, so häppchenweise Content für den Einstieg und um dann auf ausführlichere Inhalte
zu kommen. Mir hat einer noch den Tipp gegeben, ich sollte doch das Fazit, was ich teilweise am Ende schreibe, an Anfang schreiben.
Ja, ja. Oder also den ersten Absatz weglassen, ist auch immer geil.
Den ersten was?
Den ersten Absatz weglassen. Also mache ich bei mir oft einfach den ersten Absatz weg. Toller Texttipp. Lass den ersten Absatz weg, da ist meistens bla bla. Google ist da die beliebteste Suchmaschine. Einfach das weglassen und dann fängt dein Text interessant an. Also ist ein cooler Hack.
Okay.
Einfach den ersten Absatz weglassen. Also, oder einfach, habe ich letztens auch in einem Video gesagt, einfach den ganzen Schwachsinn mal runterschreiben, den wir im Kopf haben, den keinen Mensch interessiert. Und dann kommen wir irgendwann zu was Konkretem. Und damit fangen wir den Text an. Also das wäre auch vielleicht jetzt noch ein Tipp von mir, so konkret wie möglich. Konkret irgendwas, das kann eine Geschichte sein, es kann irgendwie sein, hey, ich bin der Olaf Kopp und ich habe letzte Woche 1000 Follower gewonnen. Warum? Keine Ahnung, wie lief das? Das will jemand wissen. Mhm. Egal, ob es im Text oder im Video oder im Podcast oder ob du es auf Klopapier schmierst und draußen ans Haus hängst, das wollen die Leute wissen. Denke ich mir. Da spielt das Format auch wieder weniger eine Rolle. Also ich mache auch bei der Wortliga übrigens, ich mache fast nur noch Videos, weil es mir so Spaß macht, aber viele meiner Videos haben 50, 60 Klicks, das war's. Mhm. Also Videos sind keine Garanten für Reichweite.
Nee, das nicht, aber ja, hängst du natürlich wieder von den Algorithmen dann der Plattform ab, ne?
Ja,
das dann ist von der auch, wie viel Reichweite du bekommst.
Ja, und es gibt einfach auch nicht so viele Leute, die professionell schreiben lernen wollen.
Ja, ist halt Nische auch, ne?
Muss
es immer, was ist viel, musst du immer in Relation setzen, wie groß die Zielgruppe halt ist, ne?
Also ich finde den, um vielleicht so zum Schluss zu kommen, ich finde deine Statistiken gut, um sich nochmal jetzt ernsthaft Gedanken zu machen. Wenn ich auf LinkedIn was mache, muss ich auf LinkedIn mehr bieten, als dann nur meine Beiträge zu posten. Das steht schon mal fest.
Ja.
Und ich muss einfach mal jetzt, ich muss testen, wie ist es mit meinem Traffic? Und wenn der Traffic schlechter wird, dann muss ich mir vielleicht was überlegen. Sollte ich vielleicht irgendwie in einem anderen Format was auf einer Plattform machen, um da zusätzlich Leute anzusprechen?
Ich finde, ich habe ja auch noch eine These, dass dieses, was den Reputationsaufbau angeht. Genau. Ich glaube, auch wenn ein Text nicht, als wir jetzt für Personenmarkenkreierung vor allen Dingen, als sich als Experte zu positionieren, ich glaube, dass auch wenn der lange Text nicht gelesen wird, es wird gesehen, aufgrund der Länge des Textes und der Ausführlichkeit wird erstens denkt er sich, boah, der hat sich ja richtig reingearbeitet. Ich habe zwar keine Lust, das alles zu lesen, aber es bleibt so ein Gefühl vielleicht zurück, ey, der hat sich so reingearbeitet, der muss da richtig viel Ahnung haben. Ich habe zwar nichts davon gelesen, aber es bleibt vielleicht dann doch was für deine Marke, für deine Personenmarke als Expertise hängen. Ne?
Und du musst es zumindest, zum Glück sage ich das noch, zumindest scannbar machen. Ich erlebe es bei meinen Videos. Wenn ein Video 10 Minuten hat, hat es durchschnittlich 5 Minuten. Wenn ein Video 5 Minuten hat, hat es durchschnittlich 2 Minuten Zuschauerzeit. Die Leute skippen halt drüber. Die machen das beim Text auch. Macht jeder. Skippen
und scammen. Das ist die typische Art und Weise, wie Menschen im Internet
Content konsumieren. Und wenn deine 3000-Wort-Artikel scannbar sind, das heißt, die Leute können über das Inhaltsverzeichnis mit coolen, du gibst dir Mühe für die Überschrift, mit coolen Überschriften das erfassen, dann konsumieren die Leute deinen Content. Die lesen vielleicht nicht immer von oben bis unten durch, aber sie konsumieren deinen Text. Mhm. Was mich noch auf eine andere Ding bringt, weil du gesagt hast, dir blutet das Herz mit deinen 3000-Wort-Artikeln. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, aber wenn ich an unsere Sendung mit Mario Fischer denke, denke ich mir, vielleicht wäre eine Mini-Mini-Flyer oder sowas, den sich die Leute bei dir bestellen können, wo deine 3000-Wort-Artikel drinnen sind, also gedruckt. Mhm. Vielleicht würde das gehen, weil ich glaube schon, dass jemand, der gerne richtig harte Online-Marketing Hardcore mag, also Online-Marketing Hardcore mag, deinen, dass der, also am Bildschirm tue ich mich schwer, aber ich druck mir so viele Sachen aus und lese mir die durch. Mhm. Wenn ich mir das bei dir bestellen könnte, den Artikel oder keine Ahnung, glaube ich schon, dass das auch ein paar Leute machen würden.
Ich glaube, mit Päckchen packen fange ich nicht mehr an.
Nee, mir geht's dann immer wieder durch den Kopf. Print ist so geil, aber es ist halt dann so viel Aufwand damit verbunden. Ja, ich glaube, da wird man auch, ne? Ja.
Ich sehe es ja in meinem Buch, ne? Das kostet bei Amazon 69 Euro, ja, weil die Produktion halt einfach mal 20 Euro kostet. Ne?
Ja. Also. Ja, aber Buch ist ein gutes Stichwort. Also man muss halt die richtige Plattform für seine langen Texte finden. Und was ich würde übrigens jederzeit mal machen, ich hätte Bock drauf, so lange Texte einfach ansprechen lassen, vorlesen lassen, weil ich glaube, also das ist ein psychologisches Ding. Ich habe selber ja mal ein Buch geschrieben, also Interviews, und dann hat er so ein Interview immer 5000 Wörter zum Teil. Und ich habe mich morgens hingesetzt und habe den ganzen Text markiert und habe es mir vom Mac vorlesen lassen. Zum Teil habe ich mich dann dabei erwischt, wie ich den Text wieder gelesen habe. Einfach, weil ich dieses Gefühl nicht mehr hatte, ich muss es jetzt durchlesen, mir liest es ja die Kiste vor, dann habe ich es am Ende doch gelesen. Also ich glaube, wenn du, würde mich mal interessieren bei dir, Olaf, weil deine Texte so lang sind, wenn du eine Vorlesenfunktion einbauen würdest, ob das vielleicht von einem coolen Sprecher vielleicht die Leute mehr halten würde.
Muss man natürlich auch können gucken, ob das genutzt wird und versuchen zu tracken. Ne?
Vielleicht gehe mal einen Text ein. Würde ich gerne mal machen. Also würde mich interessieren, ob es die Leute nutzen. Einfach.
Naja, du kannst es dir ja eigentlich automatisiert. Ich glaube, es gibt schon automatische, da sitzt kein Mensch mehr, sondern da liest
aber schön dir ist es
Bot nicht. Vor. Irgendwie so.
Aber schön ist es nicht. Ja, also ich habe das gemacht, weil ich habe das gemacht, weil ich keinen Bock hatte zu lesen und ich dachte, ich drehe durch, ich kann das ganze Buch jetzt nicht durchlesen, Korrektur lesen, ich habe es Korrektur gelesen. Also ich glaube, man muss irgendwie solche Wege finden wie Mario, ja, gedrucktes Ding oder du, Buch oder man lässt den langen Text vorlesen von jemand mit einer angenehmen Stimme, dass sich jemand gerne 10 Minuten hinsetzt morgens und sich einen Olaf Kopp Online-Marketing-Hardcore-Beitrag vorlesen lässt. Irgendwie sowas, glaube ich, könnte schon gehen, wenn man sich Wege überlegt.
Ja, also auf jeden Fall, wir können ja zusammenfassen, wir müssen auf jeden Fall verantwortlicher mit unserem Content umgehen und können nicht mehr davon ausgehen, dass wir einfach mal Text irgendwo reinhacken und online stellen, dass der auch wirklich dann den Anklang findet, den wir erhoffen, weil halt wir haben halt mit Social Media eine ernstzunehmende Konkurrenz für unseren Content, also mit Social Content nenne ich es mal, also Content, der auf Social Media stattfindet, hier haben wir eine ernstzunehmende Konkurrenz für die knappe Aufmerksamkeit bei den Konsumenten und da müssen wir halt gucken, dass wir wirklich was Gutes hinlegen und was auch so dann in Konkurrenz dazu auch stehen kann, passend zu den Konsumverhalten, die halt heute
angesagt sind. Genau. Die Konkurrenz, wenn ich mit Inhalten für mich werben will, die wird immer größer. Ich muss mir immer mehr Mühe geben, immer bessere Geschichten, immer bessere Inhalte rausbringen, um die Leute aufmerksam zu halten. Und ich glaube schon, also neue Wege ausprobieren, wie bringe ich denn jetzt meinen Inhalt von den 3000 Wörtern irgendwie cool an den Mann auf 3 Male, ja? Also man teilt den Artikel in 3 Teile auf oder keine Ahnung.
Also. Ich bin ja bei den Übersetzungen, für meine internationale Followerschaft übersetze ich ja ein paar Artikel von mir und ich habe teilweise gemerkt, ich habe sie gekürzt und in 2 Teile aufgeteilt. Das habe ich dann auch mit den englischen Beiträgen tatsächlich jetzt auch schon gemacht, die ich publiziert habe, weil ich gemerkt habe, mir ist dann auch im Nachhinein aufgefallen, da habe ich viel zu viel gewollt in einem Artikel. Es reicht, dann ist einer 900 Wörter lang geworden und der andere war dann 1500 Euro Wörter lang statt am Stück 2400. Ja. Und das hat auch funktioniert. Ne?
Ja, und ich glaube, so Themen wie Design, also so Leute wie wir, die sich mal einen WordPress-Blog aufsetzen, sagen, oh, das ist ein cooles Theme, sollten sich vielleicht auch mal kurz überlegen, also ich fand zum Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, die Seite von Karl Kratz immer cool, weil die hatte echt große Schrift. Also es war angenehm, das zu lesen. Also darüber, wir reden ganz wenig über Typografie in unserer Content-Marketing-Welt, ganz wenig über Design. Also ich höre zumindest selten was, nur wenn es um Infografiken geht.
Wir hatten den Robert Weller zu Content-Design.
Ja. Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Der ein Buch geschrieben, mit.
Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja. Aber die Sendung, wir können unglaublich viel mit Design lösen. Also ich glaube, das ist wieder dieses Problem, dass halt die Google-Leute in ihrem Google oder die Google-Schrift-Content-Artikel-Leute sitzen im einen Haus, die anderen sitzen im anderen Haus, die Designer sitzen da und fragen sich, warum ruft niemand bei uns an? Also man muss auf jeden Fall, das ist glaube ich ein cooles Fazit der Sendung, mehr tun, damit die Leute unsere Sachen lesen.
Also, dass sie schnell und auf eine einfache Art und Weise. Die Leute wollen sich halt nicht mehr anstrengen und wollen auch nicht viel Zeit investieren. Wir müssen den Leuten es mit unseren Texten so einfach wie möglich machen, die zu konsumieren.
Ja.
Punkt. Herr Wagner, wir sind durch. Sehr schön. Folgt uns bei iTunes, bewertet uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify und abonniert im Aufgesang-Channel oder tauchen wir ja mal auf der Videospur. Da sind mehr Content-Kompass-Folgen drin als alles andere.
Ja, das ist mal umbenennen den Channel, aber da spielt Heise wahrscheinlich nicht mit.
Egal, sie spielen mit uns noch mit, das ist gut. Dann würde ich sagen, wir sind raus. Gideon, schönen Feierabend. Olaf,
Gleichfalls.
schönen Feierabend.
Olaf, schönen Abend. Du hast gar nichts getrunken heute. Was ist los? Bist du krank? Nee.
Nein.
Fox
Entzug.
hat alles ausgesoffen.
Entzug.
Okay. Okay. Ja, genau. Danke für die Inspiration, Olaf, für die coolen Statistiken und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Content kommt das. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gästen. Content kommt das. Content Kompass.